Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Eine alte Frau erzählt gerne Witze über den Tod, bis ihr eigener Tod immer näher rückt. Um diese alte Frau und um den Abschied von ihr geht es in dem Roman Bei den großen Vögeln der Schweizer Schriftstellerin Annina Haab. Mit ihr rede ich gleich über das Buch. Bei den großen Vögeln, so heißt der erste Roman der Schweizer Schriftstellerin Annina Haab. Und in diesem Buch geht es um solche Fragen. Wann beginnt das Abschiednehmen von einem Menschen, der einem sehr viel bedeutet, einem Menschen, der alt ist, der sterben wird? Und wie kann man das überhaupt akzeptieren, dass ein Mensch verschwindet, der einem wichtig ist? Darüber schreibt Annina Haab und wir sind jetzt mit ihr verbunden. Guten Tag, Frau Haab.
Ja, hallo, guten Tag.
Schauen wir uns erst mal eine ihrer Hauptfiguren an. Das ist die alte Frau. Ali heißt sie, deren Tod bevorsteht. Sie ist fast 90. Offenbar ist das ein sehr anziehender Mensch, diese Frau. Ein Menschenmagnet wird die einmal genannt in dem Buch. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass sie eine Zeit lang zum Beispiel gerne Witze erzählt über den Tod. Wie würden Sie die denn beschreiben? Was ist diese Ali für eine Frau?
Ja, eine sehr humorvolle Person tatsächlich. Und eine Frau von großer Freiheit eigentlich, jenseits aller Beschwerden oder Stolpersteine, die sie in ihrem Leben so antrifft, hat sie so eine ganz intuitive Art der Freiheit. Also auch wenn die Umstände dagegen sprechen würden, ja, die schert sich dann halt nicht darum.
Sie kommt ja aus einer armen Bauernfamilie, diese Ali, geht weg aus ihrem Dorf, geht nach England, arbeitet dort als Hausmädchen. Später kommt sie zurück in die Schweiz, ist dann Kellnerin, arbeitet später in einer Fabrik. Also viel Geld ist da nicht da, aber vielleicht eben so eine Form von innerer Freiheit. Warum haben Sie ihr diesen Arbeiterinnen-Hintergrund gegeben, dieser Figur?
Das war mir wichtig, weil ich denke, dass die Geschichte von Arbeitern, von Arbeiterinnen im Besonderen unterrepräsentiert ist und auch oft diese Unsichtbarkeit anheimfällt. Und das wollte ich da ein bisschen herausziehen. Also es ändert sich ja vielleicht jetzt auch, weil jetzt gerade viel über den Care-Sektor gesprochen wird. Aber genau, es war mir irgendwie wichtig, jetzt nicht eine Statue dafür zu errichten, aber da gibt es ganz viele Menschen, die ganz viel Arbeit leisten, die irgendwie nicht so präsent ist. Oder im Roman gibt es auch die Stelle, wo es dann heißt, Ali muss den Haushalt machen, als wäre sie ein Gespenst. Also ist eigentlich die Arbeit, die unsichtbar verrichtet wird. So, und die wollte ich irgendwie sichtbar machen, genau.
Und es geht um den Abschied von dieser alten Frau. Sie stirbt als fast 90-Jährige in einem Altersheim. Was hat sie überhaupt dazu gebracht, diesen Roman über dieses Abschiednehmen zu schreiben? Also Sie sind Jahrgang 1991. Was hat Sie zu diesem Thema jetzt gebracht?
Das ist einfach ein großes Thema, wo uns ein bisschen die Übung fehlt. Also für mich gesprochen, als eine Person, die jetzt keiner Religion angehört oder so, fehlen dann ja auch die Rituale. Also ich glaube, es gibt wie noch nicht die weltlichen Rituale, um so quasi das einzubetten, einen Todesfall oder einen Tod. Und da ist irgendwie so eine Leerstelle und dann aber gleichzeitig auch die Erkenntnis, dass eben der Abschied auch schon viel früher beginnt. Also der Abschied jetzt von Ali, der beginnt ja nicht mit ihrem Tod, sondern eigentlich mit ihrem Einzug ins Altersheim und dem Verlust der Autonomie ein Stück weit. Und genau da beginnt quasi diese Identifikationsfigur ja schon zu bröseln, weil die ja quasi in ihrer Autonomie ja so ein großes Vorbild war. Und diesen langen Prozess wollte ich irgendwie auch in seiner gesamten Länge darstellen.
Die Erzählerin sagt in dem Roman einmal von dieser Art Tod, also einem, wie wir das nennen, ja, einem natürlichen Tod nach einem langen Leben, werde viel zu wenig erzählt. Das war für Sie auch ein Antrieb, dieses Buch zu schreiben, von eben genau so einem Tod zu erzählen?
Ja, ich glaube, quasi das Unspektakuläre, das ist halt schwierig zu erzählen und diese Art von Tod, die zählt bei uns ja als unspektakulär. Und gleichzeitig ist es trotzdem eine riesige Leerstelle, die sich da auftut und der Schmerz, der ist trotzdem da. Und dafür fand ich es, also ich finde es allgemein schwierig, sich da den nötigen Raum auch zu nehmen. Oder auch eben quasi, es gibt ja keine Anleitung fürs Trauern. Also es gibt quasi die psychologischen Modelle und so weiter, aber wie man damit fertig wird, dass ein Mensch, der zu einem dazugehört, dann einfach weg ist, dafür gibt es irgendwie nicht so viel Anleitung oder so, also oder Vorbilder. Da fand ich einfach, fehlt irgendwie so ein Stück. Und das ist ja trotzdem ein Tod, der doch sehr häufig ist jetzt bei uns.
Im Zentrum des Romans steht ja die Beziehung zwischen Ali und ihrer Enkelin. Die Enkelin ist die Erzählerin dieses Romans. Was verbindet denn diese beiden Frauen, die in so unterschiedlichem Lebensalter sind? Die eine wahrscheinlich irgendwas Mitte 20 oder so, habe ich mir vorgestellt, die andere eben knapp 90. Was verbindet die beiden denn so sehr miteinander, so intensiv?
Also die Verbindung, ich glaube, die kommt tatsächlich aus so einer ganz bedingungslosen Zuneigung. Also es ist so ein Raum, wo die beiden Figuren drin sind, in dem einfach eigentlich alles okay ist. Und alles eben das, was ich vorher die innere Freiheit oder so genannt habe, das ist etwas, was bei der Enkelin, glaube ich, ganz viel Bewunderung auslöst. Und im Grunde würde sie sich wahrscheinlich ein Rezept wünschen, auch so zu werden. Und das gibt es natürlich nicht, das Rezept, aber das ist so, glaube ich, warum sie so anhänglich auch ist. Und gleichzeitig so eine Art von Halt. Also die ist quasi die Welt festhält. Und die ist einfach in dem Lebenslauf halt schon die ganze Zeit da und halt eminent wichtig darin, einfach da zu sein.
Ich habe mich dann auch gefragt, ist das vielleicht auch eine Art Krisensymptom? Also ist da zu viel Leere im Leben der Jungen, dass sie sich so sehr auf die Geschichte der älteren Frau stützen muss?
Oh, habe ich mir jetzt noch nie überlegt. Ja, vielleicht nicht so sehr Krise, aber quasi eine Schwierigkeit, sich zu verorten vielleicht. Und dann glaube ich eher, dass dieses große Interesse daher kommt, eben, dass sie einen Ort für sich sucht. Und dann gleichzeitig versteht, dass der Wissensschatz, also das sind quasi 90 Jahre Lebensgeschichte und Wissen und Erfahrungen, die einfach verloren gehen und die halt von niemandem sonst erzählt werden können. Also das ist ja bei jeder Person so, die stirbt. Die nimmt einfach ganz viel mit, was danach nicht rekonstruiert werden kann. Und das kann die Ich-Erzählerin, glaube ich, nicht aushalten. Und darum klammert sie sich halt an jedes Zettelchen und an jeden Hinweis und versucht da möglichst viel rauszuholen.
Und die Ich-Erzählerin, die signalisiert ja aber auch immer wieder mir als Leser, dass das eine Fiktion ist oder zumindest zum Teil, dass sie sich Sachen ausdenkt, dass sie sich einen frühen Freund vielleicht ausgedacht hat für die Großmutter, dass sie andere Begleiter ihrer Großmutter sich ausgedacht hat, sich Situationen überlegt hat. Das taucht immer wieder auf in dem Roman, dieser Hinweis auf das Fiktionale. Warum haben Sie das da immer wieder eingeblendet?
Also einerseits gibt es eine Freiheit, weil dann eben auch für die Ich-Erzählerin ganz viel möglich wird. Also sie kann dann dieser Großmutter, als sie noch jung ist, auch ein bisschen zur Seite stehen. Sie kann sich selber in die Geschichte einschreiben. Also sie geht quasi mit dieser Geschichte zurück und kann sich dann auch einmischen. Und das macht sie aber halt auch transparent. Also sie hat schon den Wunsch, dann eine schöne Geschichte daraus zu machen. Und da nicht alle, also da das, was Ali erzählt, nicht unbedingt einfach nur das Schöne hergibt. Oder irgendwie, da versucht sie halt positiven Einfluss zu nehmen quasi.
Das sind auch Momente von einer eigenen Komik, wenn die Erzählerin dann sagt, ich gebe jetzt meiner Großmutter und ihrem Freund ein Essen aus, weil ich kann es mir jetzt leisten aus der historischen Erfahrung. Ich kann mir denken, dass das nicht einfach war, einen Ton zu finden für dieses Buch, das eben von diesem Abschied erzählt, vom Sterben erzählt, aber auch eben von einer witzigen und freien Frau erzählt. Was hatten Sie im Sinn? Was für einen Ton wollten Sie gerne treffen bei dem Roman?
Ich wollte irgendwie, also ganz fern von Zynismus und Abgeklärtheit, tatsächlich so einen Raum aufmachen für Gefühle und irgendwie auch eine Sprache dafür finden, die eben das Zaudern und auch das Sorgen zulässt. Also weil die Situation ist ja neu und die wird erkundet und die Lehre nach Alis Tod wird erkundet und da, ja genau, da wollte ich wie ja eine Sprache finden, die irgendwie das Zweifeln nicht ausklammert und die nicht sich jetzt nur auf eine Position stellt und dann behauptet, sondern die eben transparent macht, was ist eigentlich unsicher und es ist eigentlich in der Situation ja sehr vieles oder alles unsicher, weil das einfach ein Einzelfall ist oder jeder Tod ja ein Einzelfall ist. Und genau, da wollte ich so einen Ton finden, der repräsentiert Ollies Humor einerseits und andererseits oder der Schalk und gleichzeitig diese Unsicherheiten und das Zaudern.
Bei den großen Vögeln, so heißt der Roman von Anina Haab. Im Berlin Verlag ist das Buch erschienen, Frau Haab. Dann haben Sie vielen Dank für das Buch und für dieses Gespräch.
Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank.
Auf unserer neuen Krimi-Bestenliste, da steht auch ein Roman von Orkun Erkner. Das ist einer der herausragenden Drehbuchautoren in Deutschland. Für die Fernsehserie Kriminaldauerdienst wurde er mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet. Vor 4 Jahren ist Erkners erster Roman dann gleich mal aus dem Stand an die Spitze der Krimi-Bestenliste geschossen. Sein neuer Roman hat einen langen Titel, nämlich Was bisher geschah und was niemals geschehen darf. Was den Roman jetzt in die Krimi-Bestenliste bringt. Das sagt Ihnen der Juror Ulrich Nöller.
Neue Krimis.
Finn hat keine Lust, Paul hat keine Ahnung, Khalil hat was vor. Vielleicht. Mit diesen Worten präsentiert und pitcht der Schriftsteller und Drehbuchautor Orkun Erkner seinen zweiten Roman Was bisher geschah und was niemals geschehen darf, so treffend wie vielsagend in den sozialen Medien. Kurz vor den Abi-Prüfungen hat sich bei den sogenannten Abi-Kriegen ein Unfall ereignet, der genau zu der beschriebenen Situation führte. Finn ist erstarrt, er verlässt sein Zimmer nur selten, hat kaum mehr Kontakte, es gibt nichts, was ihn berühren würde. Paul, sein Kindheitsfreund, liegt in einer Reha-Klinik. Er war der mit dem Unfall, wurde angefahren, erlitt einen Hirnschaden, der dazu führte, dass er jeden Morgen mit einem Gedächtnisverlust aufwacht, ein Zeitreisender von Tag zu Tag. Khalil ist verschwunden und er, der in den letzten Monaten vor dem Abitur auf merkwürdige Weise zunehmend zwischen den beiden alten Freunden stand, ist derjenige, der Dynamik in die Erstarrung bringt. Khalil hat, so scheint es jedenfalls, einen Brief an Paul geschrieben, in dem er einen Anschlag ankündigt, womöglich zumindest, denn nichts ist sicher an dieser Geschichte. Also müssen Finn und Paul in Bewegung kommen, um herauszufinden, was es mit dem Brief tatsächlich auf sich hat. Eine Ermittlung, die unter zunehmend dramatischen Umständen quer durchs Land und dann auch quer durch Europa führt und die für alle Beteiligten auf verschiedene Weise natürlich vor allem eines ist, eine Reise zu sich selbst. Dabei gibt es so manches Geheimnis zu entschlüsseln und so einige Überraschungen zu entdecken. Das gelingt nur deshalb, samt diverser Kollateralschäden, weil die Jungs einander letztlich doch so verbunden sind, dass sie es schaffen, auch bei den spektakulärsten Wendungen, die Orkun Erkner für sie vorsieht, nicht endgültig aus der Spur katapultiert zu werden, was bei den hier herrschenden Fliehkräften allerdings gar nicht so einfach ist. Ja, Orkun Erkner erzählt auch einen Thriller mit allem Pipapo, und zwar einen exzellent komponierten. Aber das ist letztlich nur ein Nebenschauplatz. Im Zentrum geht es ums Erwachsenwerden in einer Zeit, in der die Zukunft mehr Bedrohung als Verheißung scheint und wie Orkun Erkner sich auch dabei eben der Mittel des Thrillers bedient, das ist brillant. Eine so kluge wie berührende Coming-of-Age-Geschichte, die mitten ins Herz der Gegenwart trifft.
Auf unserer neuen Krimi-Bestenliste der Roman Was bisher geschah und was niemals geschehen darf von Orkun Erkner, erschien im Scherzverlag mit 330 Seiten. 20 € ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt haben wir hier einen Roman beim Wickel, in dem ein Krokodil aus einem Zoo verschwindet. Das ist ja schon mal ein bisschen beunruhigend, aber noch beunruhigender ist, dass in dem Buch auch 3 Geschwister in einem Küchenregal stehen als Nasspräparate in Honiggläsern. Sehr eigenartig offenbar, dieser Roman Neil von Anna Bahm. Das ist eine Schriftstellerin, die in Wien lebt. Ihr Debütroman Die Farbe des Granatapfels, der stand auf Platz 1 der ORF-Bestenliste. Neil ist ihr 3. Roman und den hat Carsten Huck für uns gelesen. Hallo.
Hallo, Herr Mayer.
Ja, was für eine Art Roman ist das denn hier mit solchen Krokodilgeschwister in Honiggläsern-Geschichten?
Na, ich könnte sie jetzt noch weiter verwöhnen mit solchen Bildern. Auch der Zoo verschwindet irgendwann.
an und die Nasspräparate kommen aus den Gläsern raus. Und also es ist ein Feuerwerk von fantastischen Bildern, was Anna Bahr uns hier bietet. Also es sind alles auch exotische Bilder, die irgendwie, vielleicht wie unsere Vorstellung vom Nil, einerseits fremdartig sind, uns irritieren, aber gleichzeitig bezaubern, faszinieren, überraschen, anrühren. Also da ist wirklich in diesem relativ schmalen Roman unglaublich viel Fantasie, die einen trägt, mitnimmt und immer wieder überrascht.
Ja, knapp 150 Seiten hat er nur, der Roman. Und diese Flut von exotischen Bildern, was hält das alles dann zusammen? Der Sound, die Sprache oder der Blick auf die Welt?
Ja, der Blick auf die Welt sicherlich auch, vor allen Dingen aber die Sprache. Also diese Sprache ist sehr einnehmend, weil sie so leicht ist. Es ist ein leichter Ton, es ist ein eigentlich heiterer Ton, selbst dann, wenn es um Kindheitstraumata oder Dunkles oder Bedrohliches geht. Und was auch dazu führt, dass man es als ein Werk begreift und lesen kann, ist, dass Fiktion und Realität hier sich ineinander verschieben und nicht mehr voneinander trennbar sind und auch die Autorin überhaupt nicht den Anspruch hat, das aufzulösen, sondern es geht tatsächlich darum, dass die Fantasie sich austobt, auslebt, und das ist die Fantasie der Erzählerin selber, das ist die Fantasie der Ich-Erzählerin in diesem Roman, und es ist ein ganz komplexes, buntes Gemälde eigentlich, was dadurch entsteht.
Und in all dieser Komplexität und Buntheit gibt es dann trotzdem eine Kerngeschichte, an die sich alles andere anlagert?
Ja, es gibt eine Art Rahmengeschichte, das gibt die Figur einer Schreibenden, die von Beruf Fortsetzungsromane für Frauenmagazine verfasst, und da tritt eines Tages der Chefredakteur an diese schreibende Frau heran und sagt, also jetzt reicht es eigentlich, machen Sie mal schnell zu Ende, ich habe mir das überlegt, das trägt alles so jetzt nicht mehr, von mir aus soll das Paar dann sich ein Herz nehmen und am Ende von der Klippe springen. Das ist die Aufgabe, sie muss jetzt also ihre Geschichten, die sie gerne ausbreiten würde, schnell zu Ende führen. Und das versucht sie, aber es gelingt ihr nicht. Gott sei Dank für den Leser gelingt ihr das nicht. Sie findet immer wieder Kniffe und Abbiegungen, wo sie nicht zu einem Ende kommt und wo die Geschichte sich dann selbstständig macht und wo sich eigentlich die Figuren dieser Geschichte, diese Zeitungsschreiberin, die verschmilzt dann mit der Autorin. Und man kann auch das nicht mehr voneinander trennen. Es gibt die Begegnung mit einem Mann, der auch eine wichtige Rolle spielt. Dieser Mann bekommt dann von der Schreibenden diktiert deren Lebensgeschichte, und man kann aber auch plötzlich nicht mehr unterscheiden, ist das jetzt nicht vielleicht die Lebensgeschichte des Mannes, und die Schreibende wird zum Krokodil. Also es tun sich da ganz ungeahnte Bewegungen auf.
Es wird ja alles immer verwickelt.
Ja, aber es ist eben kein Spielchen, sondern es geht Anna Bahr tatsächlich um ganz existenzielle Themen, und es geht ihr vor allen Dingen auch ums Schreiben. Was ist das Schreiben? Also wo bringt mich das hin? Auch als Autorin. Das ist das Tolle. Es ist eben nicht nur reine Spielerei. Es mutet manchmal so an. Mhm. Es macht Spaß. Es ist bunt. Aber es geht darum, wie gehe ich durchs Leben? Wo will ich hin? Und der Text selber, was geschieht, wenn ich mich jetzt auf diesen Text einlasse und mich dem Schreiben anheimgebe? Übe ich damit eine Wirkung auf die Realität aus? Also kann ich Realität verändern, indem ich Fiktion schreibe?
Das sind ja die besten Spiele, in denen es dann auch tatsächlich auch noch um bedrängende Fragen geht. Vielleicht können Sie uns am Ende noch erlösen. Warum stecken denn die Geschwister da in den Honiggläsern? Sie sehen, das beunruhigt mich. Oder würden Sie damit zu viel verraten?
Nee, also das würde ich tatsächlich vermeiden jetzt. Denn man kann es auch nicht kurz runterbrechen. Also man muss diesen Roman immer wieder, und man kann ihn auch immer wieder von vorne lesen. Das ist wie eine gute Fortsetzungsgeschichte, wie eine gute Serie. Beim Wiederlesen plötzlich merkt man Spiegelungen, Motive. Es ergeben sich neue Zusammenhänge, und es wird nicht langweilig. Und das zeichnet diesen Roman einfach auch aus. Deswegen würde ich jetzt ungern verraten, was mit Klaus und Pippa und so heißen diese Kinder da, die in den Gläsern vorkommen. Also das muss man sich selbst erlesen, glaube ich.
Dann tun Sie das mit dem Roman Nil von Anna Bahr. Im Waldstein Verlag ist der erschienen, hat 148 Seiten. kaufen. 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Carsten Huck.
Straßenkritik.
Ich heiße Mona-Sophie Fischer. Und als letztes habe ich gelesen einen sehr schönen Roman von Sally Rooney. Das ist eine irische und sehr junge Schriftstellerin. Und der Roman heißt Normale Menschen. Und ja, also wie der Titel eigentlich schon sagt, geht es um zwei sehr normale Menschen, die beide noch sehr jung sind am Anfang der Geschichte und in der gleichen Kleinstadt in Westirland aufgewachsen sind. Und sie haben sich schon zu Schulzeiten kennengelernt und begegnen sich dann im Laufe ihres weiteren Lebens immer wieder und sind sich sehr wichtig. Und Sally Rooney schafft es sehr gut, diese zwei Charaktere zu zeichnen. Und also ich war beim Lesen sehr oft gerührt und konnte mich sehr oft in vielen Dingen wiederfinden. Und ja, mir hat es leid getan, als ich die beiden gehen lassen musste.
In Leipzig liest Mona-Sophie Fischer den Roman Normale Menschen von der jungen irischen Star-Autorin Sally Rooney. Im Luchterhand Verlag ist der bei uns erschienen. Die Jungs Hugo und Hassan, als die sich zum ersten Mal sehen, da kloppen die sich fast. Auch sonst bringen sie sich gegenseitig so richtig schön auf die Palme. Aber wenn es gegen die Erwachsenen geht, dann halten die beiden zusammen wie Pech und Schwefel. Um die beiden geht es in dem Kinderbuch Hugo und Hassan des dänischen Schriftstellers Kim Fupz Aakeson. Und das ist eine der Empfehlungen des Buchhändlers Thomas Pauli von der Buchhandlung Tatzelwurm aus Frankfurt am Main. Ich grüße Sie, Herr Pauli.
Ja, guten Tag, hallo.
Dann sagen Sie uns doch mal bitte, was gefällt Ihnen denn so an diesem Hugo und Hassan Buch?
Ja, erstmal, es ist ein ziemlich schönes, freches Buch. Ja. Also die Jungs sind einfach so, wie Jungs sind und machen auch, wie man als Junge, so irrationale Dinge, finden Sachen toll, die man eigentlich nicht toll finden soll. Und was aber das Allerschönste an diesem Buch ist, obwohl die beiden so verschieden sind, ja, dann geht es jetzt eigentlich in erster Linie nicht mal darum, dass der eine Migrationshintergrund hat und trotzdem sind die beiden, die so verschieden sind und sich dauernd kloppen, immer doch wohl befreundet. Ja. Also schon die erste Geschichte ist so, wo sie, da frotzeln sie sich ja im Hof hinterm Haus gegenseitig die ganze Zeit an, du bist ein Loser und du bist der größere Loser und es geht dann hin und her und dann wird der Hugo zum Essen hochgerufen von der Mami und dann fragt sie ihn, was hast du denn jetzt die ganze Zeit unten gemacht und da hat er gesagt, mit meinem neuen Freund gespielt. Ja, das ist das Besondere an diesem Buch, das zieht sich wie ein roter Faden durch, ja, dass eben Freundschaft doch irgendwie was Besonderes ist, auch vor allem in diesem Alter und dass da auch für mich soziale Grundlagen gelegt werden. Ja, und das gefällt mir sehr gut an diesem Buch. Ja.
Und die Geschichten, die erzählt werden, das ist vor allem der Kampf gegen die Erwachsenen. Ich hatte sowas in der Vorschau gelesen, gegen Bademeister und alle möglichen anderen.
Ja, da reiben sie sich natürlich dran, aber das ist nicht immer so der rote Faden. Ja. Also die Erwachsenen sind natürlich blöd, ja, weil sie einen ja auch dauernd stören und sagen, nee, mach das mal nicht und sowas. Aber das ist nur eine Facette dieser Geschichten, ja. In erster Linie geht es immer darum, wieder am Ende die besten Freunde zu sein. Und dass man auch irgendwie gleichaltrig ist und gleichberechtigt und ja, und irgendwie so eine gleiche Wellenlänge hat, obwohl man so verschieden ist. Ja.
In dem Buch Hugo und Hassan von Kim Fupz Aakeson, erschienen bei Klett Kinderbuch. Dann wollen Sie uns ein Buch ans Herz legen, Alle Zählen von Christine Roskifte. Alle Zählen, da geht es um die 7,5 Milliarden Menschen auf unserem Planeten. Aber die soll man jetzt nicht wirklich alle zählen mit dem Buch, oder doch?
Ja, auch irgendwie schon, ja, weil da spiegelt sich ja schon die Doppeldeutigkeit der deutschen Übersetzung. Ich weiß gar nicht, wie sie im Norwegischen heißt, das alle zählen, ja. Mhm. Also man kann die natürlich alle von 1 bis 7,5 Milliarden durchzählen, aber alle zählen natürlich auch gleich. Also alle sind gleichwertig, alle Menschen sind gleich. Das steckt da mit drin in diesem wundervollen Bilderbuch, großformatiges Bilderbuch, das ganz toll gezeichnet ist. Ja, auf den ersten Moment denkt man, das wäre so ein bisschen oberflächlich, weil die ein bisschen schematisch gemalt sind, die Figuren. Aber im Endeffekt hat doch jede Figur ihre Eigenständigkeit und durch das Weiterblättern und das immer wieder immer größer werden der Zahl und der Geschichten, die sich an den Zahlen orientieren, entsteht doch eine große Tiefe. Also das Buch funktioniert auf vielen Ebenen. Es geht am Anfang los mit einem Kind, das im Bettchen liegt und alleine ist und über seine Herzschläge zählt. Und auf dem zweiten Bild ist es schon mit dem Vater wohl zusammen, also zwei Personen im Wald. Der eine sagt etwas und der andere wird sich für den Rest seines Lebens daran erinnern. Und so geht es dann immer weiter. Dann kommen drei auf einem Siegerpodest und dann werden es immer mehr. Ja.
Und nach 7,5 Milliarden Seiten ist man bei 7,5 Milliarden.
Genau, irgendwann werden die Sprünge natürlich größer.
Okay.
Ja, also dann hat man dann eine Hochzeit, dann hat man ein Einkaufszentrum, eine Sportveranstaltung und am Ende hat man natürlich, die letzte Seite ist dann sozusagen der blaue Planet, ja, der quasi so alles, so diese Gesamtperspektive auf die Menschheit, also vom Einzelnen zu allen widerspiegelt. Aber man kann natürlich noch viel mehr mit dem Buch machen. Es werden noch Fragen gestellt auf den nächsten Seiten zu einzelnen Personen. Dann kann man wie in einem Wimmelbuch Sachen suchen, Sachen erklären. Ja, wer hat jetzt da eine Zigarette angezündet? Was tut der Mann Gefährliches, wenn er mit seinem Handy über die Straße läuft oder sowas? Also das sind auch alles Facetten, die damit abgedeckt sind. Ja. Und dann gibt es sogar noch geheime Ebenen in diesem Buch. Das findet man auf den letzten Seiten, wo man einige Geheimnisse entdecken muss. Und dafür muss man sich tief in das Buch begeben und fällt auch sehr leicht.
In dem Buch Alle Zählen von Christine Roskift aus dem Gerstenberg Verlag. Das waren jetzt zwei Bücher für jüngere Menschen. Dann wollen Sie uns noch zwei Bücher eines Science-Fiction-Autors ans Herz legen von Ted Chiang aus den USA. Sind die jetzt auch eher was für jüngere Leser?
Nee, also die sind zwar schon sehr zugänglich, ja, also man kann das als Jugendlicher schon auch gut lesen. Ja, das war auch meine Einstiegszeit in den Science-Fiction. Mit so 14, 15 Jahren habe ich auch angefangen, Science-Fiction zu lesen. Und Ted Chiang ist ein Autor, der erst in den letzten 20, sagen wir mal 30 Jahren aktuell war. Also da war ich schon älter als 15. Und das sind jetzt alle seine Erzählungen auf Deutsch erschienen im Golconda Verlag. Und Ted Chiang ist ein mehrfach ausgezeichneter Science-Fiction-Autor. Also gilt so als die Speerspitze des besonderen Science-Fiction. Und ist auch verfilmt worden, einige seiner Geschichten. Also die bekannteste ist Arrival, Oscar-nominiert. Ganz großartiger Film. Ich hätte nie gedacht, dass diese Kurzgeschichte verfilmt werden können. Ja, Story of Your Life, das ist auch eine seiner Geschichten, die in die beiden Bänden mit aufgenommen sind. Und da geht es um die Kontaktaufnahmen mit Aliens, die sprachlichen Problematiken, die dahinter liegen. Also und um verschiedene oder andersartige Vorstellungen von Zeit und Zeitlichkeit, die sich in der Sprache widerspiegeln und was das für einen Effekt hat eben auf die untersuchenden Wissenschaftler und die Linguistin und die dann selber auch die Sprache sprechen kann und entdeckt. Und was es dann für Auswirkungen auf sie und ihr Leben hat. Das Besondere eben an den Geschichten ist aber immer, dass sie so ein bisschen sehr wissenschaftlich sind, weil Ted Chiang ist so Informatiker und das schimmert so manchmal so ein bisschen durch. Aber die Sachen sind sehr toll erzählt, leicht zugänglich. Also man kann dieser Sprache wunderbar folgen und sich in Konstruktionen und Problematiken begeben, die man sonst nie erreicht hätte. Also es ist echt großartig.
Da haben Sie mich sofort überzeugt, weil ich diesen Film Arrival auch sehr liebe und jetzt gespannt gehört habe, dass es das auch zum Lesen gibt und noch mehr solcher Geschichten bei Ted Chiang in den beiden Erzählungsbänden. Die große Stille heißt der erste und geteilt durch Null, der zweite im Golconda Verlag erschienen. Uns hat das Thomas Pauli empfohlen von der Buchhandlung Tatzelwurm aus Frankfurt am Main. Ich sage nochmal die Titel der ersten beiden Bücher. Das war Hugo und Hassan von Kim Fupz Akeson und davor Alle Zählen von Christian Roskifte. Bevor wir dann zu Ted Chiang kamen, Thomas Pauli, ich danke Ihnen sehr für diese Empfehlung.
Ja, gerne.
Wirbelstürme, Biokriege, Pandemien. Unter dieser Überschrift wird es heute Abend hier im Deutschlandfunk Kultur um Geschichten von der Klimakrise gehen. Die ist seit einigen Jahren auch ein Thema für die Science-Fiction-Literatur. Gestandene Science-Fiction-Autoren haben schon Climate-Fiction geschrieben. Kim Stanley Robinson zum Beispiel, aber auch Autorinnen wie Margaret Atwood in ihrer Mad Adam-Trilogie. Hier ist ein kurzer Ausschnitt aus unserer Sendung.
Sie waren praktisch völlig andere Kreaturen. Sie krochen aus ihren prächtigen, schönen Städten hinaus, gaben ihre Metropolen auf, überließen ihre Häuser dem Zerfall, als wäre ihnen das alles plötzlich fremd geworden. Auch ihre gesellschaftlichen Strukturen zerfielen. Alle Systeme brachen über Nacht in sich zusammen. Nun wucherte Unkraut in den Straßen, wehte Blütenstaub über die Registrierkassen, nahm der Vormarsch des Dschungels seinen Anfang.
Ich hatte gehofft, wir hätten mehr Zeit.
Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Visionen, wie die Zukunft der Erde oder wie die Zukünfte der Erde aussehen könnte.
Der Oldenburger Wissenschaftler Fritz Heidorn analysiert aktuelle Transformationsprozesse und Projekte, die bis in die Zukunft reichen. In seine Überlegungen bezieht er nicht selten aktuelle Science-Fiction-Romane mit ein. Denn für Heidorn ist die Science-Fiction ein, wie er sagt, spannungslösendes Medikament, das helfe, Verkrampfungen im Denken und Fühlen aufzulösen.
Wirbelstürme, Biokriege, Pandemien, unsere Sendung über die Klimakrise in der Science-Fiction-Literatur. Heute um 19:30 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur.